Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen und Heldinnen an den Hörgeräten. Daniel, du mal wieder mit mir zusammen eine Folge Road to IFAD. Wo erreiche ich dich gerade?
Du erreichst mich zwischen Bad Doberan und Schwerin. Hört ihr mich?
Wir hören dich gut. Wir hören dich super, Daniel.
Das freut mich. Das freut mich. Ich komme gerade aus dem Termin. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, ja, für den Abwassertalk, für die Road to IFAD. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen passend, ne? Also ich bin auf der Straße, das ist ja die Road, und eigentlich fahre ich ja noch nicht mal Richtung Süden, eigentlich fahre ich ja Richtung Norden, aber egal. Road to IFAD, Klaus, auf dem Parkplatz,
ja, wo bist du? Unsere Zuhörer, ich bin heute mal im Büro, ich hatte heute früh quasi Urlaub. Ich durfte mit meiner Tochter heute auf den Wertstoffhof gehen. Die okay. Schulklasse ist auf den Wertstoffhof gegangen, da durfte ich heute hin und bin da mit als Elternbetreuung. Ich gehe da mal super gerne mit. Für mich ist das dann wieder ein Urlaubstag und hab gelernt, dass man Fensterglas nicht in den Glascontainer schmeißen darf. Und
warum?
Und da eine Frage in die Runde jetzt hier. Unsere beiden Gäste hören das ja auch schon. Vielleicht wisst ihr das auch. Ihr könnt das dann auch reinschmeißen, sonst wir stellen dich dann auch gleich noch vor. Aber die Frage. Blaues Glas, wo schmeißt du das rein? Also, stopp mal kurz. Also, es gibt Grünglas, Braunglas, Weißglas, also durchsichtiges Glas. Und da hatte der vom Wertstoffhof dabei weißes Glas, blaues Glas und also weiß und durchsichtig, so eine Odolmet-Dings, blaues Glas und schwarzes Glas. Wo schmeißt du das rein?
Das ist jetzt eine Preisfrage, aber ich meine, dass ja! ich tatsächlich neulich noch gelesen habe, dass blaues Glas am besten bei grün einsortiert wird, weil das in der Sortierung am wenigsten Probleme macht.
Da ist das richtig? Wir haben die richtigen Experten. Wir haben richtigen Experten eingeladen. Seht ihr gleich, ihr hört das gleich, wer das ist. Daniel, Road to IFAD, auch unsere Zuhörer sind bestimmt total heiß. Und heute haben wir wieder eines der Kernthemen, ich glaube sogar für mich eines der Leitthemen in unserer Branche, weil das viel steuert. Weil es auch ein wirtschaftliches Thema ist, was natürlich auch im Geld hängt und natürlich auch ein Thema ist, was politisch gerade sehr hochkocht. Und die KI hat uns gesagt, wir müssen unbedingt das Thema Energieeffizienz und klimaneutrale Kläranlage machen. So, und ich war ja mal jung, ja, Daniel? Ich war mal jung und da war ich mal auf einem junge DWA-Treffen damals und da habe ich so einen geilen Vortrag gehört und habe ich gesagt, wir müssen uns die beiden Kollegen einfach jetzt hier einladen oder Kolleginnen, muss man ja sagen. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, wir fangen einfach Ladies First an. Luisa, du hieß damals noch anders. Stell dich mal vor, genau. Wo bist du her? Wo erreichen wir dich gerade? Und wo arbeitest du?
Ja, kein Problem, mache ich gerne. Mein Name ist Luisa Riegel. Ihr erreicht mich heute auch aus dem Büro. Ich bin heute, sonst bin ich eigentlich freitags auch immer zu Hause, aber heute bin ich mal im Büro. Ich komme aus Köln. Habe in Bayern studiert, im schönen Niederbayern, in Deggendorf und bin nach meinem Studium bei der Stäb Köln gelandet, wo ich heute auch immer noch bin. Und nach jetzt gut 7 Jahren bin ich Abteilungsleiterin für den Bereich Grundlagen, Energie und Ressourcen und freue mich heute mit euch den Podcast zu machen.
Toll, also und? erste Expertin. Ja, weil? Ja. Und noch?
Nee, ich wollte einfach sagen, mit meinem Kollegen, ich wollte das Ruder übergeben, aber ja.
Ja, Jonas, dann geben wir an dich über.
Ja, machen wir das.
Stell dich auch mal vor.
Sag mir mal schon mal Ressourcenexperte.
Ja, ich habe nämlich tatsächlich Umweltwissenschaften studiert und da war das Thema Abfall und Sortierung von Glas auch Thema tatsächlich, ja. Mein Name ist Jonas Bachnick. Ich bin Sachgebietsleiter für die Betriebsentwicklung im Großklärwerk Köln-Stammheim. Da erreicht ihr mich heute leider aber nicht. Ich sitze gerade zu Hause im Großklärwerk im Betriebsgebäude. Da wird noch fleißig gehämmert und gebohrt. Da wird ein bisschen umgebaut. Und um etwas Ruhe zu haben, heute von zu Hause aus. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit dem Thema Energie und Klimaneutralität für das Großklärwerk befasst. Und ich denke, da können wir heute auch spannende Einblicke geben.
Ja, ich habe euch ja speziell eingeladen. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal jung war. Das ist auch schon, wahrscheinlich war ich da auch schon alt. In der DWA, wenn ihr zuhört, ist man ja ab 36. Also wenn man 36 wird, ist man alt. Davor zählt man noch als jung. Die Zuhörer dieses Podcasts werden das vielleicht so ein bisschen wissen. Aber da gibt es immer so Stammtische. Und das ist auch immer interessant, wer hier zuhört, guckt mal auf die DWA-Webseite, da findet ihr die einzelnen Stammtische, die es so gibt. Und da gibt es einen Stammtisch in Köln. So. Und da waren wir bei euch zu Gast mit dem Stammtisch. War super gut. Ihr habt euch auch um Verpflegung gekümmert und so weiter. Das war richtig toll. Und da haben wir einen tollen Vortrag von euch beiden gehört. Und ich will jetzt gar nicht sagen, aber ich habe ungefähr 2 Wochen vorher mit einem Kollegen damals diskutiert, der auch relativ hoch in der DWA ist, und habe ihn gefragt, ja, warum speisen wir denn oder warum machen wir bestimmte Sachen denn nicht und warum geht das denn nicht und warum ist denn das nicht und so, die Schweizer machen das ein bisschen vor bei diesem ganzen Thema Energieeffizienz und Klimaneutralität. So, und dann nee, das geht nicht, können wir nicht und so weiter. Und dann habe ich euren Vortrag gehört und habe gesagt, vielleicht geht's ja doch. Und nehmt uns doch mal mit, Thema Energieeffizienz, klimaneutrale Kläranlage. Wie definiert ihr das bei euch in der Stadtentwässerung Köln? Wie geht ihr das an? Wie würdet ihr das, ist das bei euch, gehört das bei euch zusammen oder denkt ihr das separat oder wie geht ihr sowas an oder ja, nehmt es doch da mal mit bei dem Thema.
Ich würde mal anfangen und dann kann der Jonas ja gerne ergänzen, weil ich würde mal so ein bisschen einen Überblick über die Historie machen, wie wir eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen sind, denn das Thema ist eigentlich schon bei uns sehr lange im Fokus. Also wir machen das ganze Thema nicht aufgrund dessen, dass jetzt auch die Rechtslage sich verschärft hat durch die kommunale Abwasserrichtlinie, sondern das ganze Thema ist eigentlich bei uns auf der Agenda seit ja knapp stärker in den Fokus gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich was Richtung Energieneutralität oder Energieeffizienz machen. Damals war es noch Energieneutralität. Und da hat sich genau die Abteilung, also haben sich die Abteilungen zusammengesetzt und überlegt, okay, in welche Richtung können wir eigentlich gehen, damit unsere Anlagen, also jetzt nicht nur das GKW in Stammheim, sondern auch die Außenkläranlagen, energieneutral werden können. Und das Thema ist dann immer weiter gewachsen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, Energieneutralität lassen, dann kam das Greenhouse-Gas-Protokoll und jeder hat eigentlich auch von Klima gesprochen, dass das Klima ja immer wichtiger wird. Und dann haben wir uns mit der Begrifflichkeit Klimaneutralität auseinandergesetzt und haben diesen Begriff Energieneutralität ein Stück weiter gefasst. Und genau, wir bei der STEB definieren eigentlich diesen Begriff Klimaneutralität, dass wir THG bilanziell, also Treibhausgas, bilanziell netto null sein möchten. Und genau, da haben wir uns das Ziel gesetzt, das ist auch ambitioniert, bis 2030 klimaneutral zu sein. Die Stadt Köln hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein, weil wir sind ja auch ein städtischer, also AÖR, also wirken in die Kommune der beziehungsweise die Stadt Köln rein. Und genau, und das obergeordnete Ziel ist ja 2045 und da haben wir auf jeden Fall gesagt, wir haben einen maßgeblichen Beitrag als kommunales Abwasserunternehmen. Und wie das Ganze so ein bisschen auf der Anlage aussieht oder wie wir dann zu den ganzen Maßnahmen gekommen sind, da würde ich einfach mal an Jonas abgeben.
Ich will da noch mal kurz eine Frage stellen. Was bedeutet jetzt für euch Energieneutralität? Also würde Energieneutralität auch für euch bedeuten, ich kaufe mir einfach, 10 Millionen Watt PV-Anlage und dann bin ich energieneutral?
Also aus meiner Sicht muss man unterscheiden zwischen energieneutral und Energieautarkie. Also da gibt es ja einen Unterschied. Energieneutralität ist für mich was Bilanzielles, also über einen gewissen Zeitraum habe ich so viel Eigenerzeugung, wie auch gegebenenfalls ich verbraucht habe, über einen gewissen Zeitraum. Und Energieautarkie ist, kann ich mich selber versorgen, unabhängig von dem Netzstrom in dem Sinne. Und deswegen ist aus meiner Sicht wichtig zu unterscheiden, dass wenn wir von Neutralität sprechen, ist es immer ein Bilanzrahmen, also über einen Zeitraum. Und der Autarkiegrad ist immer für mich also für mich, und so definieren wir es auch hier ein Stück weit, der Autarkiegrad können wir in dem Moment, wo wir auch Energie verbrauchen, die gleiche Energie zu dem Zeitpunkt herstellen. Im Moment haben wir, also wenn wir uns das anschauen, haben wir eine hohe Energieautarkie, aber wir sind nicht komplett vom Netz abgekoppelt, aufgrund einfach von Resilienzmaßnahmen sagen wir, okay, es ist immer noch wichtig, am Netz mit angeschlossen werden, weil wir eben dann eher diesen Zeitraum des Bilanziellen betrachten. Genau. Aber die Richtung zu denken, Energieautarkie zu werden oder da zu sagen, okay, in die Richtung soll es gehen, das ist für uns schon auch ein wichtiger Punkt. Und wenn wir von Energie sprechen, sprechen wir nicht nur von Strom, sondern auch von Wärme, Gas und Strom. Also da sind eben immer alle drei Punkte mit betrachtet, weil wenn man so von Energie oft spricht, gehört dem einen oder anderen immer nur der Strom im Fokus, aber wir betrachten eben alle drei Energieträger in dem Sinne.
Ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man bei Energie oft nur Strom denkt, ne? Jonas, oder?
Ja. Genau, ja, und da ist natürlich dann wirklich das Interessante, da bieten ja auch gerade Kläranlagen, wo, wenn eine Faulung besteht, einfach auch Gas da ist, wo auch immer Flächen da sind, wo man was machen kann mit Photovoltaik, schon Chancen. Also das Schöne ist tatsächlich, wir haben da ja eine Gasproduktion, wir haben Wärmeverbräuche natürlich auch für die Faulung zum Beispiel, wir haben auch einen enormen Stromverbrauch natürlich für zum Beispiel die Belüftung der Kläranlage und da haben wir dann in den letzten Jahren uns eigentlich rangemacht und Konzepte erstellt, wie kann man denn bei uns am Standort das alles verbessern und ja, Daniel sagte gerade schon, kann man sich jetzt ganz viel PV da hinlegen. Klar, das geht, da sind wir auch dran. Wir haben tatsächlich dann aber festgestellt, hey, das Klärgas aus der Faulung, das entsteht ja trotzdem und das ist ja vielleicht gar nicht nur auch ein Energieträger, sondern in einer dekarbonisierten Wirtschaft oder zumindest nicht mehr fossil arbeitenden Wirtschaften ein wichtiger Wertstoff auch. Und das könnte man ja auch vielleicht mal anders denken, als das einfach in ein Blockheizkraftwerk zu schieben. Und ja, deswegen haben wir jetzt schon seit einiger Zeit eine Biogasaufbereitungsanlage bei uns am Standort. Und die bietet uns ganz einfach die Möglichkeit, das Klärgas, das besteht ja so zu 60% aus Methan und zu 40% ungefähr aus CO2. Daneben natürlich noch so ein paar Spurenelemente auch dabei. Diese Anlage, die ist in der Lage, halt den CO2-Anteil aus dem Gas so abzuscheiden, dass wir am Ende eigentlich eine Erdgasqualität haben. Und jetzt ist das so, wir haben schon Zeiträume bei uns, da ist wirklich Gas im Überschuss da. Wir haben ja schon ein bisschen Photovoltaik, wir machen noch ein paar andere Sachen, da komme ich dann vielleicht gleich nochmal drauf. Ja, und mit dieser Anlage sind wir tatsächlich in der Lage, auch schon überschüssiges Biogas in das Erdgasnetz reinzuschieben. Und dann ist das Interessante, das Gas, das ist dann für die Steb und für die Stadt nicht direkt weg. Luisa sagte gerade schon, es geht ja immer auch um Bilanzzeiträume. Es wird ja nicht immer auf die einzelne Sekunde geschaut. Anders als beim Strom, da wird ja in Viertelstunden immer irgendwie gerechnet, ist das beim Gas tatsächlich jetzt bei uns so gelöst, dass wir in einen Jahreskontingent denken können. Das heißt, das Gas, was jetzt in einem Monat irgendwie in Hülle und Fülle da ist, das kann auch im nächsten Monat über unseren Erdgasanschluss wieder rausgeholt werden aus dem Gasnetz und dann verstromt werden. Es kann aber auch an anderen Standorten, der Städte Köln und der Stadt, aus dem Erdgasnetz entnommen und dann genutzt werden. So schafft man dann auch eine Vernetzung der Standorte untereinander.
Also habt ihr praktisch, das hattet ihr ja vorhin gerade schon gesagt, Strom, Gas und Wärme. Also die Ressourcen, ja, letztendlich, in denen denkt ihr. Und habt ihr dann, wie ist das so, habt ihr denn auch so Zielzahlen und die versucht ihr denn mit Autarkie, oder Autarkie vielleicht nicht, aber wie nennt man das dann, mit bilanziellen Zahlen zu erfüllen? Oder nimmt uns mal mit, wie das ist?
Ja, also wir haben uns eben mit der Klimaneutralität eigentlich ein Stück beschäftigt und haben deswegen gesagt, okay, wir wollen gerne Treibhausgasbilanz für die Städte Köln aufsetzen in dem Sinne und da wer nach Treibhausgas bilanziert, weiß, dass eigentlich das Greenhouse Gas Protokoll die Scopes eigentlich 1 bis 3 Jahre vorgibt. Also das ist einmal eigentlich die eigenen, also Scope 1 sind eigentlich in dem Sinne die direkten und eigenen Emissionen der eigenen Anlagen, wie zum Beispiel unser Faulgas, Erdgas, den Diesel, den wir bei den Fahrzeugen verbrauchen oder auch für unsere Anlagenteile in dem Sinne. Aber vor allen Dingen ist da ein wichtiger Faktor unsere Prozessemissionen, das Methan und das Lachgas, was wir eben auch bei der Biologie ganz stark emittieren. Und dann haben wir die indirekten Emissionen. Das ist Scope 2, also das sind Strombezug und Fernwärme, die wir gegebenenfalls auch nutzen. Und Scope 3 ist alles die indirekten Emissionen aus der Wertschöpfungskette, die wir bei Abfalltransporten haben oder sonstigen Sachen. Also wir haben deswegen eine Treibhausgasbilanz aufgestellt, 2021, das erste Jahr in dem Sinne, wo wir gesagt haben, okay, wie viel Treibhausgase produzieren wir eigentlich? Und da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt einmal diesen Bilanzrahmen nach Greenhouse-Gas-Protokoll. Bei manchen Kommunen ist das aber nach BISCO, also nach dem BISCO-Modell. Das sind dann nochmal detailliertere aufgeschlüsselt nach Energie, Mobilität, Bauemissionen, Prozessen. Das ist ein bisschen vereinfachter dargestellt. Und genau, anhand dessen haben wir dann gesagt, okay, was haben wir eigentlich? Wir nennen das immer Fuß- und Handabdruck, weil wir sagen, okay, wenn wir unseren Fußabdruck, also die Emissionen, die wir emittieren in dem Sinne oder die wir durch Bauemissionen bekommen, müssen wir durch einen Handabdruck ausgleichen in dem Sinne, dass wir am Ende eine Neutralität erreichen. Und da haben wir eigentlich drei Felder aufgenommen, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich strategisch uns so aufstellen, dass wir eine Neutralität erreichen. Da haben wir erstmal gesagt, okay, unsere Prozesse müssen halt weniger emittieren oder wir müssen versuchen, unsere Anlagen so zu fahren, dass wir da schon mal weniger rausholen. Und die zweite ist, den Energie, also erneuerbare Energien auszubauen. Und der dritte Sektor ist eigentlich so ein Stück weit die Flexibilisierung und die Sektorkopplung von diesen Energien. Und am Ende, wenn dann noch was übrig bleibt, dann sagen wir, das wollen wir kompensieren über eben CO2-Zertifikate oder ähnliche Sachen. Und das war so der grundlegende Stein, wo wir gesagt haben, okay, nach den drei Bereichen wollen wir den Weg gehen, um zu gucken, wie wir zu dieser Neutralität kommen können. Und da haben wir erstmal eine Aufnahme gemacht, was haben wir eigentlich überhaupt? Und an dieser Aufnahme haben wir dann geschaut, auch im Rahmen, also da waren nicht nur Jonas und ich beteiligt, sondern auch noch unsere Planung und Bauabteilung, okay, was brauchen wir eigentlich für Maßnahmen und wie viel Effekt haben die auf unsere Klimaneutralität, wie zum Beispiel Photovoltaikausbau? Was ist, wenn wir die Prozesse anders fahren? Also wie viel können wir da gegebenenfalls runterkommen? Und das haben wir dann entsprechend in Maßnahmen gegliedert in dem Sinne und sind gerade dabei, diese Maßnahmen entsprechend abzuarbeiten und auch nochmal zu schauen, okay, wo stehen wir heute bei der THG-Bilanz und wie können wir damit umgehen?
Dann natürlich auch immer wichtig ist, das sind langfristige Ziele, die man verfolgt, aber man möchte ja Schritt für Schritt auch schauen, wie man sich diesem Ziel nähert. Also da werden jährlich auch Ziele natürlich gesteckt. Was wollen wir denn dieses Jahr schaffen? Wie viel Strom soll denn produziert werden? Wie viel soll denn verbraucht werden? Auch Abwärme, die zum Beispiel überschüssig ist, noch bei uns im GKW als Beispiel, wird noch an ein Nahwärmenetz abgegeben. Auch da wird gesagt, was wollen wir denn schaffen dieses Jahr? Und so hat man dann auch immer irgendwie einen Benchmark und eine Zielrichtung, wo man dann im Alltag sich dran messen kann.
Ihr habt es jetzt so verstanden, dass hier letztendlich die übergeordneten Ziele letztendlich nicht die Energieflüsse sind, sondern die Treibhausgase. Und anhand von den verschiedenen Scope-Betrachtungen, die ihr letztendlich habt. Und brecht ihr diese Ziele, brecht ihr die dann noch runter? Ich sag mal, der Meister für die BHKWs kriegt das und das Ziel. Also wird das dann runter so gebrochen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, richtig tatsächlich.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, richtig schönes Beispiel, weil das ist das Paradebeispiel, was wir eigentlich nutzen, um da auch diesen Effekt sichtbar zu machen in dem Sinne. Das heißt, je weniger Ausfallzeiten wir eigentlich beim BHKW haben, desto mehr Eigenstrom produzieren wir ja in dem Sinne, also da verstromen unser Klärgas und desto besser stehen wir dann in der Energieeffizienz oder Energieautarkie in dem Sinne da. Und auch wenn jetzt zum Beispiel die Biogasaufbereitungsanlage funktioniert, können wir mehr Biomethan über den Biomethan-Bilanzkreis an anderen Anlagen nutzbar machen in dem Sinne. Und so können wir ganz grob von oben, wenn ich sage, okay, ich möchte die Treibhausgasbilanz verbessern in dem Sinne, ist es ja für einen, der im Betrieb arbeitet, überhaupt nicht greifbar oder der kann sich halt darunter nichts vorstellen. Und deswegen versuchen wir das dann wir haben so einen Zielentfaltungsprozess bei uns im Unternehmen, das eben entsprechend runterzubrechen, dass wir wirklich einen Mehrwert dann auch für das Jahr generieren können, was wirklich diese betrieblichen Emissionen oder auch betrieblichen Verbräuche angeht.
Ich habe mir hier einige Sachen nebenbei aufgeschrieben, ne? Vielleicht mal ganz kurz die Frage: Bilanzzeitraum ist dann ein Jahr oder ein Monat oder?
Ein Jahr. Also wir gucken immer auf ein Jahr und genau, schärfen auch mal den Blick so, okay, wie sieht es vielleicht in Zukunft aus, also nach weiter oben. Aber das Bilanzjahr ist immer auf ein Jahr festgesetzt.
Ja, das ist ja dann zum Beispiel mit PV-Anlagen ja das Thema. Bei mir ist es von April, jetzt fängt es bei mir wieder an so, von April bis Oktober bin ich total viel Strom und im Winter eher nicht. Da brauche ich halt noch Gas, ne? Und deswegen ist das der Unterschied zwischen autark, also ich bin auf keinen Fall autark, gerade bei Wärme auch nicht. Und beim Strom wäre ich bilanziell eigentlich schon klimaneutral. Ich bin wahrscheinlich sogar, ich bin Einspeiser. Ich habe glaube ich 16.000 Kilowattstunden und ich verbrauche 5 oder 6. Und, aber ich im Monat, monatsweise nicht. Ne? Also von daher muss man immer sehen, den Bilanzzeitraum, den man dann hat. Okay, dann das Zweite. Du hattest vorhin gesagt, ja, wir können ja Gas einspeisen, einfach mal ins Netz. Das ist meine Frage immer. Weil ich glaube, daran scheitert es. Ist das denn so einfach möglich oder nicht?
Naja, es war schon jetzt ein längeres Projekt. Mal. Da muss man auch einiges an Gedanken sich machen. Fange ich vielleicht mal ganz vorne an. Also irgendwie war ja die Idee da, wir wollen mal schauen, ob so eine Anlage sich lohnt. Ich glaube, zum ersten Mal betrachtet wurde das in 2016. Damals war man in der ganzen Energiebilanz eben noch nicht so überschüssig und so weiter. Da hatte man das nochmal zurückgestellt. Und dann gab es ein Projekt, da ging es dann eigentlich darum, dass wir unser gesamtes Klärgasnetz einmal ertüchtigen. Da haben wir vor allem auch neue Klärgasspeicher gebaut. Ne? Auch die Speicher auf der Anlage sind ja immer noch so ein Element, was dann innerhalb eines Tages, ne? Tagsüber scheint die Sonne, da ist der Photovoltaikstrom da. Nachts ist dann vielleicht der Gasspeicher dafür voll. Ja, und in dieser Betrachtung damals kam dann die Idee nochmal auf, hey, lass uns doch nochmal schauen, ob nicht eine solche Gasaufbereitung Sinn machen könnte, weil wir hatten ein weiteres Thema am Laufen, das war nämlich die Kofermentation. Also in die Faulung in Stammheim, da geht eben nicht nur der Überschussschlamm aus der Kläranlage rein, sondern auch ja, biogene Abfallstoffe, das sind zum Beispiel ja, Fettabscheiderinhalte aus Großküchen und so weiter, die sind natürlich sehr energiehaltig und die tragen heute schon in der Größenordnung 7%. Das klingt wenig, aber wenn man an die Überschüsse denkt, die man hat, dann ist das doch immer so ein Zünglein an der Waage. Tragen die heute schon zur Gasproduktion bei. Und ja, in diesem Gesamtfortschritt bei uns in der energetischen Entwicklung haben wir dann eigentlich 2019 das Thema Gasaufbereitung nochmal in Angriff genommen. Und dann betrachtet natürlich erstmal, wie groß müsste so eine Anlage eigentlich sein. Und wir wussten, okay, wir haben ja noch weitere Ziele, ne? Diese Kofermentation, das soll mal mehr werden, die Photovoltaik, das soll mal mehr werden. Wir träumen auch ja lange schon von einer Windenergieanlage auf dem Klärwerksgelände. Und trotzdem war das auch eine Anlage, die wir heute schon betreiben möchten. Das heißt, wir mussten uns gut irgendwie da in der Auslegung im Bereich setzen, wo wir sagen, da kommen wir eine ganze Weile gut mit aus. Und das haben wir damals mit einer sehr rudimentären, Excel-basierten Simulation noch gemacht, das Ganze. Und haben uns dann entschieden, okay, wir brauchen eine Anlage, die so zwischen 200 und 800 Kubikmetern an Rohgas die Stunde verarbeiten kann. Und das war erstmal so der wichtigste Schritt, zu gucken, in der Größenordnung müsste das sein. Dann ging es natürlich darum, welche Technologie kommt denn da zum Einsatz? Also für so eine Gasaufbereitung, da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann CO2 und Methan trennen, zum Beispiel über Membrane. Es gibt aber auch eine Aminwäsche. Bei uns in Stammheim ist es damals dann dazu gekommen, dass wir eine Druckwechselabsorption errichtet haben. Das ist quasi eine Aktivkohle, wo das Gas rein verdichtet wird. Das CO2, das wird da adsorbiert an die Aktivkohle und das Methan, das kann frei durchfließen. Und wenn dann so eine Aktivkohlekolonne frei ist, dann wird mit Vakuumpumpen quasi das CO2 wieder abgezogen, sodass sich das Ganze von selbst regeneriert. Und ja, mit diesem Verfahren waren wir dann schon mal in der Lage, das Gas auf die Erdgasqualität zu bringen, aber dann ist es ja eben noch nicht im Erdgasnetz drin.
Und genau, also dafür meine Frage war ja jetzt, du hast das jetzt technisch beantwortet. Lass uns aber die Technik nochmal eingehen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, woher weiß der den ganzen Kram, ne? Erzähl mal, du kommst ja nicht aus dem Abwasserbereich, oder? Du hast mir damals erzählt, dass du ein Quereinsteiger bist. Das ist vielleicht noch interessant für alle hier. wir haben ja gerade letzte Folge gegenüber Wasser, alles klar, und Jugend und Förder und Ausbildung, aber auch Quereinsteiger. Wo kommst du denn ursprünglich mal her?
Ah, willst du mich jetzt auf meine böse Vergangenheit ansprechen? Höre ich richtig raus, ja?
Nicht böse, aber interessante Vergangenheit.
Ja, tatsächlich. Also, bevor ich in die Abwasserwelt eingetaucht bin,
war ich tatsächlich... Hast du selber jetzt übrigens böse gemacht?
Naja, ich komme ja gleich drauf. Also,
okay.
Bevor ich in die Abwasserwelt gekommen bin, war ich tatsächlich in der Öl- und Gasförderung tätig. Ich habe da damals ein duales Studium gemacht und ja, so böse ist es dann vielleicht auch nicht. Also, es geht ja auch da darum, irgendwie Energieversorgung und Rohstoffversorgung sicherzustellen. Ich meine, wir sehen auch heute politisch, dass das auch Sinn macht. Ich habe das damals innerhalb von Deutschland gemacht, also heimische Quellen da erschlossen. Nichtsdestotrotz, ne, hatte ich dann damals schon irgendwie den Anspruch, ich möchte mal was Nachhaltigeres versuchen. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen da, sich mit Energie zu versorgen. Und ja, das war eigentlich so für mich auch das Tolle, dass ich damals dann mit dem Vorwissen aus dem Bereich auch einsteigen konnte. In so ein quasi Erdgasthema im Klärwerk. War schon eine besondere Konstellation tatsächlich.
Okay, also das ist jetzt quasi, du kommst also als du hast Energietechnik, ne? War doch dein Studiengang, oder wie war das genau?
Ich habe damals eigentlich ein Studium gemacht im Wirtschaftsingenieurwesen. War aber ein duales Studium tatsächlich bei einem Förderunternehmen, habe also wirklich von der Pike auf da mir alles mal anschauen können, bin damals dann in allen Abteilungen unterwegs gewesen, habe ein Trainee-Programm drangehängt, wo ich mir dann auch viele Anlagen unterschiedlichster Art ansehen konnte, da auch schon einige Dinge mal realisieren konnte und ja, so war ein bisschen Vorerfahrung da, was das anging. Ich habe natürlich in dem Projekt da nicht alleine alles gemacht. Da waren ja ganz, ganz viele beteiligt. Also da waren Ingenieurbüros dabei, da war die Projektabteilung dabei, die auch da super toll mit uns Sparring gemacht hat immer. Und wir haben da wirklich alle die Köpfe zusammengesteckt. Wie könnte sich das Ganze denn auch entwickeln am Standort und bei den Stäb? Also das war wirklich so eine richtig tolle Aufbruchstimmung um 2019, 2020 rum, als wir uns da entschieden hatten, ey, wir packen das jetzt an, wir machen das.
Gut, das ist ja jetzt die technische Seite. Sagen wir mal, das funktioniert alles und so weiter. Ich habe ja jetzt auch mit anderen Kläranlagen schon mal darüber gesprochen, weil ich das so begeisterungsfähig finde. Und ich glaube, das scheitert oft nicht so an der Technik. Sondern ich habe ja die Frage vorhin so gestellt, ja, einfach mal einspeisen. Das war eigentlich keine Frage nach der Technik, ja. Die Technik ist auch wichtig, die muss man auch können. Da hast du uns ja super erklärt, ne? Wie ist denn das, wird das einfach so gewollt mit dem Einspeisen vom Gasnetzbetreiber? Habt ihr die müssen, die das annehmen? Wie ist das mit rechtlichen Sachen? Mhm. Weil mir haben damals immer die Leute gesagt, rechtlich ist das ein Problem.
Ja, also was da,
oder weiß nicht, wer das was sagen kann dazu.
Ja, was da das Stichwort ist, das ist tatsächlich die Gasnetzzugangsverordnung. Also man muss mit dem Netzbetreiber da einen Gasnetzzugangsvertrag schließen. Aber ja, das war so, ne? Man ist dann als Netzbetreiber meines Wissens verpflichtet, diesen Zugang auch zu gewähren.
Aber das nur noch bis, also vielleicht da ein kleiner Hinweis von meiner Seite, bis Ende des Jahres müssen die, wenn man so einen Antrag stellt auf Netz, also auf so einen Einspeisepunkt in dem Sinne, müssen die den ausbauen. Nach 26 sind die nicht mehr verpflichtet, diesen Punkt anzunehmen, weil aufgrund der Volatilität der Netze ein Stück weit dementsprechend jeder, der in die Richtung was machen will, sollte diesen Vorantrag stellen, weil man muss noch keinen Zeitraum angeben, wann man denn dann ausbaut sozusagen, sondern einfach nur dieses Netzbegehren stellen. Genau, also von daher, das ist ein wichtiger Hinweis für alle, die vielleicht auch da noch in die Richtung tätig werden möchten. Und ja, ich würde eine Sache kurz ergänzen. Du hast ja gesagt, wie ist es eigentlich möglich? Also wir sind ja auch Anstalt öffentlichen Rechts und wir müssen auch immer gucken, dass wir Wirtschaft, also dass wir ja gut mit den Gebühren umgehen, die wir von den Bürgern der Stadt Köln bekommen. Und das machen wir auch, weil das Ganze ist nicht wir haben bei uns intern so einen extra Prozess, wenn wir Leistungen an Dritte machen in dem Sinn und damit speisen wir ja an Dritte ein. Und genau, wir haben dafür einen Betrieb gewerblicher Art gegründet. Also oder intern ist das, nennen wir das Betrieb gewerblicher Art. Und da müssen wir natürlich eine gewisse Wirtschaftlichkeit nachweisen, damit wir auch die Investitionskosten, die wir getätigt haben, dann über einen gewissen Amortisationszeitraum ja, wieder reinbekommen. Und das haben wir alles, also das ist der Teil, der, glaube ich, auch stark mit reingespielt hat und auch sehr intern nochmal zu Diskussionen, also zu Diskussionen, aber auch zu positiven Diskussionen, weil wir wirklich alle, wie Jonas gesagt hat, wir wollten das und haben geguckt, okay, wie können wir das möglich machen? Und ja, jetzt nach gut 6, 7 Jahren, sagen wir auch gerade mit der Lage, es zahlt sich aus und es wird auch noch deutlich sich mehr auszahlen in dem Sinne.
Ich habe dazu jetzt mal noch eine Frage, ne? Weil ihr habt jetzt Klärgas, ne? Aus dem Klärgas macht ihr Erdgasqualität und dann letztendlich bringt ihr das zu einem Anschlusspunkt, ja, der direkt neben eurer Kläranlage ist. Und dann dieses Erdgas, ja, oder die Erdgas oder das Gas, was in Erdgasqualität dann letztendlich weitergeschickt wird, geht das dann zum Heizhaus oder wo geht das hin? Geht das einfach ins Netz und ihr wisst nicht, wo das hingeht? Oder wie ist das?
Ja, also erstmal geht das an einen Einspeisepunkt und man ist jetzt als Einspeiser erstmal verpflichtet, diesen DVGW G260 Standard einzuhalten. Also das ist so eine Gasqualität, die man da irgendwo erreichen muss. Dann ist es aber noch so, dass jeder Gasnetzbetreiber auch noch innerhalb dieses Spektrums da eigene Einstellungen macht, wie diesen Wobbe-Index, den Brennwert und so weiter. Das heißt, der Netzbetreiber, der macht selber noch eine kleine Konditionierung dieses Gases an der Einspeisestelle und dann geht das tatsächlich in das Netz rein. Dann sind natürlich die Moleküle, die da in der Gasleitung unterwegs sind, erstmal alle gleich, ne? Also da wird jetzt nicht mehr, kann man jetzt nicht mehr sagen, das Stammheimer Klärgas, das geht jetzt dahin. Dann kommt wirklich wieder die Energiebilanz, ins Spiel. Wer verbraucht wie viel am Ende?
Und dann die Gasnetzbetreiber, die sind dazu verpflichtet, einen Anschlusspunkt euch zur Verfügung zu stellen oder beziehungsweise Kläranlagenbetreiber direkt neben der Kläranlage. Bis Ende diesen Jahres, wenn ihr einen Antrag schaltet.
Ja, so dass ich muss das jetzt nochmal nachgucken. Genau die Formel, die weiß ich gerade nicht, aber also so ist es, weil das haben wir noch auf der To-Do bei uns gerade, dass wir sagen, okay, wir eruieren das ja nicht nur für das GKW in Köln-Stammheim. Ich meine, da haben wir es jetzt, aber natürlich mit der Vision, die wir haben, kommen gegebenenfalls auch noch das ein oder andere Außenklärwerk in Betracht gegebenenfalls, gerade weil wir ja einen Biomethan-Bilanzkreis haben und wenn wir da auch noch unsere anderen Ausbauziele mit reinnehmen. Deswegen steht das gerade bei mir in der Abteilung noch als To-Do aus, dass wir das bis Ende des Jahres auf jeden Fall stellen, damit wir da noch eine höhere Möglichkeit oder Chance dann sehen, wenn es dann zum Ausbau kommen soll, dass wir es dann auch ziehen können und dass wir die Chance entsprechend nicht verpasst haben. Also frühzeitig Weichen zu stellen, ist, glaube ich, immer ganz gut, um sich dann verschiedene Optionen offen zu halten oder auch eben dann diese Flexibilität, die wir ja erreichen wollen, mit unseren Energieträgern auch am Ende gut hinzubekommen.
Denn ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Wir haben jetzt letztendlich, ihr habt auf der Kläranlage, wir bleiben mal ganz hart bei der Kläranlage, ne? Ihr habt auf der Kläranlage einen Strombedarf, ja, auch wenn es diese anderen zwei weiteren Dinge gibt oder Stoffströme. Ihr habt praktisch einen Strombedarf, dann erzeugt ihr Klärgas und ihr versucht natürlich mit dem BHKW erstmal euren eigenen Strombedarf zu decken. Und wenn der gedeckt ist, so habe ich es jetzt verstanden, ne? Korrigiert mich. Wenn der gedeckt ist, nehmt ihr dieses Gas, bereitet das als Erdgasqualität auf und speist das ins Netz ein. Und
Ganz
jetzt kommen wir noch
genau.
zu dieser dritten Säule, ne? Die haben wir ja vorhin auch gesagt, Wärme. Und was macht ihr mit der Wärme? Und gibt es irgendwie, haben wir das gleiche Recht vielleicht für Fernwärmenetze? Oder wie sieht das da aus? Was macht ihr mit der Wärme?
Ja, also natürlich hat die Kläranlage auch schon mal einen Wärmebedarf, der ganz ordentlich ist, ne? Alleine um diese V-Türme aufzuheizen. Aber in Stammheim ist es tatsächlich auch so, dass ich glaube seit 2012, also schon seit einigen Jahren, wird auch Abwärme abgegeben an ein Nahwärmenetz. Und trotzdem, wir fahren stromgeführt, also das ist immer nur die überschüssige Wärme, die da abgegeben wird, weil auch so ein Wärmenetz hat ja nur einen gewissen Bedarf. Also nur im Winter ist das auch wirklich so, dass wir da alles loswerden. Im Sommer haben auch wir dann noch Wärmeüberschüsse am Standort. Ich bin tatsächlich überfragt, ich weiß nicht, ob du das weißt, Luisa, ob es da ähnliche Verpflichtungen für einen Anschluss gibt oder nicht. Ich denke, da sind die Lagen ja noch anders, weil die Wärmenetze sind ja nicht ganz so verbreitet jetzt auch wie die Gasnetze in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht mehr auf den guten Draht zum Netzbetreiber und zum richtigen Verbraucher ankommt, da sinnvolle Lösungen zu entwickeln.
Ja, also ich glaube, da spielt zwar gerade auch ziemlich viel Musik auf, einfach aufgrund der kommunalen Wärmeplanung, die ja überall ansteht, in dem Sinne. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat die Wasserwirtschaft keinen unerheblichen Anteil dran, in dem Sinne, weil wir können A, einmal Abwärme aus dem Kanal ja generieren, oder wenn wir es nicht über den Kanal machen, steht natürlich auch ein großes Potenzial da in der Abwärme von dem Abwasser, also im Ablauf. Und es gibt ja schon genügend, die sich gerade auf den Weg machen, da auch Abwasserwärmepumpen zu installieren. Wir haben das Thema auch aufgegriffen und sind da gerade einfach in Gesprächen mit den Nahwärmenetzbetreiber entsprechend in der Nähe, um einfach auch zu eruieren, okay, was ist eigentlich bei uns möglich? Und wir kommen nämlich auch in Wärmedefizit. Genau.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen von dem, was ihr alles erzählt habt. Man merkt ja auch dass ihr dafür brennt. Das habe ich auch damals vor Ort gemerkt. Und ich sage mal jetzt so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ne? Da kriegt man, also wenn man sich das als Ziel setzt und das erreichen will, dann schafft man das auch, ne? Ich habe ja diese Begeisterung eigentlich mal in der Schweiz gelernt. Und da gibt es ein bisschen andere, die müssen eine Netto-Null-Strategie nachweisen, die Kläranlagen. Ja, die haben das als Verpflichtung ihrer einzelnen Kantone, die ist ja sehr dezentral in der Schweiz, die haben das dann ausgewiesen, sie müssen eine Netto-Null-Strategie nachweisen, wie sie das erreichen wollen. So, und das gilt nicht nur für die Kläranlagen, sondern auch für andere Betriebe, wie zum Beispiel dann Gasnetzbetreiber und so. Und da habe ich das jetzt, vielleicht, wenn Schweizer zuhören, korrigiert uns gerne mal in den Kommentaren oder so, aber ich habe das so verstanden, diese Anlage, die du betreibst, Jonas, die wird in der Schweiz nicht von der Kläranlage betrieben, sondern da kommt der Gasnetzbetreiber und sagt, darf ich bitte dein Gas haben? Kriegst auch ganz günstig Strom von mir, weil ich die CO2-Einsparung gerne haben will. Und dann betreibe ich auf deiner Anlage die Klärgasrückgewinnung sozusagen und speise das dann in mein Netz ein, dann kann ich mir schön das Biomethan auf meine CO2-Bilanz schreiben.
Das ist ja auch das Interessante, ne? Dieser Fußabdruck oder dieser kleine Fußabdruck von dem Biomethan, der bleibt an dem Gas hängen. Also den haben tatsächlich nicht die Städte.
Ist der nicht bei euch? Das wäre die nächste Frage jetzt
Nein,
gewesen.
das ist, was die Luisa gerade sagte, das ist dann dieser Handabdruck. Wir fühlen uns dann manchmal ein bisschen wie beim Twister, wo ist die Fuß, ne? Wo ist Hand? Das
Jetzt
ist
muss ich
nicht
euch
ganz
eine
so einfach
Story
zu
erzählen.
verstehen, aber.
Aber eine Sache noch. Dadurch, dass wir ja den Biomethan-Bilanzkreis haben, können wir uns das ja trotzdem wieder gut schreiben, sozusagen. Das ist ja der Quick Win daraus, dass wir sagen, okay, wir machen Biomethan-Bilanzkreis.
Also ihr wollt nachher schon, ihr habt schon das Ziel, eure BHKWs schon zu betreiben. Ne?
Aber zum Beispiel das Gas, das wird bei uns jetzt eingespeist in das Gasnetz und zum Beispiel auf einem anderen Klärwerk, der Steeb, steht auch ein BHKW, das hat aber vielleicht nicht genügend Klärgas in dem Moment, und kann noch was vertragen. Das
Aber
heißt,
jetzt
da
sage ich
können
zum
die dann was
Beispiel,
rausziehen aus dem Netz und
jetzt
da spart man dann die Emissionen.
nur mal ein Gedankenexperiment. Ich schmeiße mein BHKW ist abgeschrieben. Das musste ich erneuern. Mache ich aber nicht. Ich speise das einfach komplett ein. Scheiß drauf.
Haben wir heute
So.
noch diskutiert, tatsächlich,
Ja,
diese Idee?
also die Idee, jetzt mal, und so wird das teilweise auch betrieben. Ich nehme das gesamte Gas und speise das ein. Steckt mir die gesamte CO2-Ersparnis ein, als Bilanzkreis, wie auch immer, mit dem Stadtwerk. Vielleicht bin ich ja Stadtwerke und betreibe beides, ja? So. Und dann muss ich doch kein BHKW mehr betreiben. Dann muss ich nur eine Frage haben, wo kriege ich dann meine Wärme her?
Das ist eine ganz tolle Frage, tatsächlich.
Und das habt ihr ja auch super beantwortet damals in eurer Präsentation. So, weil das Problem ist ja immer, scheiß auf die Wärme, ich verbrenne ja mein Klärgas, also habe ich eh genug Wärme, scheiß drauf. So. Und gerade im Sommer knalle ich die ganze Wärme einfach sinnlos raus. So, und da sage ich dann immer, warum? Also, ihr habt es ja gerade von Wärmenutzung aus dem Abwasser gesprochen, im Ablauf. Natürlich ist das nicht wirtschaftlich, wenn ich Wärme wie blöde aus dem BHKW habe. So, und dass diese Regelkreis habe ich jetzt schon öfter versucht, Leuten beizubringen und zu diskutieren darüber. Und dann heißt es nach einer Stunde Diskussion mit Leuten, die sich wirklich gut auskennen, ja, aber ich muss ja meine BHKWs jetzt erstmal erneuern. Oh mein Gott, dann denke ich so, meine Güte, haben wir gerade gesprochen über irgendwas? Redet doch, und dann macht es auf einmal auch wieder Sinn, die Wärme aus dem Ablauf zu nehmen und so. Oh, da könnte man so viel machen. Ne? Egal.
Das stimmt
Wie
zwar.
geht ihr damit um?
Ja, also wir hatten diesen Gedanken. Ne? Wir haben auch viel hin und her simuliert. Wir haben das wirklich mitbetrachtet. Wir hatten auch so Zukunftsszenarien uns überlegt. Wie ist das, wenn wirklich so ein All-Electric-Szenario genutzt wird? Also alles wird elektrisch gemacht. Der Strom wird mit Wärmepumpe aus dem Abwasser irgendwie erzeugt und so. Die Wärme wird erzeugt aus dem Abwasser. Und das Gas, das geht dann komplett ins Netz und wird als Rohstoff genutzt und ist gar nicht mehr so sehr unser Energieträger. Was uns dann aber aufgefallen ist, hey, wir wollen ja auch blackoutfähig sein mit der Anlage. Wir wollen ja irgendwie, auch wenn mal die Stromnetze nicht da sind, sind wir ja trotzdem ein wichtiger Player, um das Abwasser aus der Stadt zu kriegen und im besten Fall dann auch noch reinigen zu können. Und da wurde uns dann eigentlich bewusst, dass wir sehr, sehr viel unabhängiger sind, wenn wir auch noch ein BHKW bei uns haben. Wenn Energiekrisen kommen, wir haben neulich in Berlin auch mal erlebt, da war über Tage lang der Strom vom Netz nicht da. Und klar, selbst wenn man dann Photovoltaikanlagen oder Windenergie auf dem Standort hat, das ist ja nicht gesagt, dass man dann ausreichend Sonne und Wind hat in dem Moment. Also da war für uns irgendwie klar, nee, für die Planbarkeit und Unabhängigkeit des Unternehmens vom Energiemarkt bleibt das doch noch ein ganz wichtiger Baustein, auch wenn dieser Gedanke, wie du sagst, unglaublich interessant ist, da ja, diesen Rohstoff auch zu erschließen.
Wie lange seid ihr
Vielleicht.
unabhängig mit Klärgas? Sorry, wie lange könnt ihr eure BHKWs betreiben mit Klärgas? Wenn morgen der Blackout kommt, wie lange?
Das kommt so ein bisschen darauf an, tatsächlich. Jetzt sind wir wieder bei den Jahresscheiben oder im Tagesgang. Also übers Jahr hinweg sind wir bei 99% Eigenversorgung tatsächlich heute. Klar, da ist ein bisschen Photovoltaik mit drin. Aber tatsächlich ist das so, aus dem Klärgas, da können wir uns schon weitgehend selbst versorgen. Und im Notstromfall, da würde man vielleicht ja auch schaffen, ein paar Verbraucher, ein paar Rührwerke auszumachen oder was auch immer, ne, dass man einen gewissen Notbetrieb da schafft. Also da sehen wir schon die Chancen, recht weit zu kommen. Wir haben auch noch einen relativ großen Dieseltank auf der Anlage mit einer Netzersatzanlage und haben da wirklich die Möglichkeit, uns recht lange selbst zu versorgen. Aber ich glaube, da ist Luisa auch absolute Expertin auf dem Gebiet, wie da die Sicherstellung der Abwasserreinigung bei Stromausfall aussieht.
Ja, aber du hast das ja alles sehr schön fürs GKW dann in der operativen Umsetzung genannt. Ich wollte noch einen Aspekt sagen, diesen Blick. Also es kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Strategie wichtig, um eben die Leitplanken zu stellen, dass man eben irgendwann vielleicht einen All-Electric-Ansatz auch im Hinblick der Resilienz fahren kann in dem Sinne. Da gehört aus meiner Sicht noch ein Batteriespeicher zum Beispiel dazu oder nochmal andere Speichermöglichkeiten oder Kapazitäten, die müssen eben auch zwischenzeitlich nochmal berücksichtigt werden. Und genau, ich glaube, gerade im Wasserenergie-Nexus Verbund in dem Sinne oder wenn man das zusammen betrachtet, gibt es ja gerade genug Fördermöglichkeiten oder Rahmenbedingungen, wo man sich auf dem Weg mit begehen kann, weil viele richten sich ja auch Richtung Strombilanzkreis aus, also dass man das einfach über die Anlagen hinweg stärker betrachtet. Und das ist ja diese Komponente der Flexibilisierung ein Stück, also diese Sektorkopplung, Flexibilisierung und auch agil auf den Strommarkt zu reagieren. Aber genau, ich glaube, der Jonas hatte da auch ein ganz cooles Fachwort für, deswegen vielleicht willst du das auch noch mal nennen. Ich habe es schon wieder vergessen. Das hattest du mir
Ja,
gestern noch kurz
das
im
kommt
Auto
von,
gesagt, aber
genau, also
genau.
wir haben da gerade so ein Forschungsprojekt am Laufen tatsächlich, das heißt Flex Aqua. Da geht es wirklich genau darum, wie man mit dem Stromnetz agiert, wie man vorausschauend die Anlage fahren kann und wie das alles realisiert werden kann. Das ist natürlich so ein Machine Learning-Thema auch. Und da in den Auftaktbesprechungen zum Projekt, da wurde uns gesagt, ja damals, da war man reiner Konsument, Consumer. Dann wurde man irgendwann zum Prosumer. Man hatte auch ein eigenes Blockheizkraftwerk und war nicht mehr so abhängig. Und dann ging das immer so um die Eigenversorgung, auch mit Strom. Und mittlerweile gibt es ja diesen neuen Begriff, man wird zum Flexumer. Man entscheidet wirklich, Gewinn bringt auch für die Netzstabilität und den Energiemarkt. Was mache ich denn jetzt mit meinen Energien? Wie lenke ich das denn jetzt in den nächsten 1, 2 Stunden? Geht mein Klärgas jetzt besser ins Erdgasnetz? Geht das ins BHKW oder kommt gleich Regen und ich habe einen hohen Stromverbrauch und ich muss das erstmal zwischenspeichern. Und das ist eigentlich ein super spannendes Thema, wo man Geld sparen kann, aber auch die Treibhausgasemissionen noch runterbringt.
Jetzt, Daniel, du willst auch was fragen, aber ich wollte noch vielleicht noch ganz am Ende einladen, dass wir Richtung Zukunft mal fragen. Und zwar, wo geht es denn hin? Wir reden ja jetzt hier von Energieneutralität und klimaneutrale Kläranlage. Was ich mich dann immer frage, oder klimaneutrale Kommune Köln. Es gibt ja durchaus Bereiche, die kriegt man nicht klimaneutral oder nicht mit riesen Anstrengungen klimaneutral. Ist denn der Anspruch von Kläranlagen, nur klimaneutral zu werden, nicht zu gering? Das ist mal eine Frage. Wollen wir nicht eigentlich eher eine Senke sein, sodass wir für die Kommune, ohne einen Bürger wirklich ärgern zu müssen, nicht zur Senke werden müssen? Muss das nicht vielleicht der Anspruch sein? Also weiß ich nicht, wie ihr das seht. Das würde mich mal interessieren.
Ja, das ist eine gute Frage in dem Sinne. Und also wir sind ja in manchen Bereichen, produzieren wir ja über. Also wir kommen ja in, das ist ja genau die Flexibilisierung, wo wir sagen, okay, da speisen wir aktiv einfach ins Netz rein, damit wir das besser verfügbar haben. Und ich glaube, wir müssen es auch kommunaler denken als nicht nur unsere eigene Anlage, sondern halt in der Kommune in dem Sinne, weil sonst schaffen wir das ganze Ziel nicht. Also sonst schaffen wir den Zusammenhang nicht, aus meiner Sicht, in der Stadt dann die Ressourcen so zu nutzen, dass sie gut einsetzbar sind. Und das, was du ja ansprichst, Klaus, aus meiner Sicht, ist ja auch eine Senke zu werden, ist ja auch die Ressourcen so freizusetzen, die wir haben, oder auch umzuwandeln, dass man sie an anderer Stelle noch besser nutzen kann als bei uns. Also wenn wir sie nicht nutzen können, dass wir sie halt auch einfacher in den Markt, sag ich jetzt mal, tatsächlich geben können, sei es Wärme, sei es aber auch einfach Düngemittel am Ende, vielleicht aus irgendeiner Ressource heraus, oder sei es einfach nur Stickstoff zur gezielten Weiterverarbeitung in irgendeiner Hinsicht. Mhm. Aber Jonas, vielleicht kannst du ja deinen Blickpunkt dazu auch sagen,
ja, wenn du noch willst. Also grundsätzlich ist es heute schon ein Stück weit so, also dieses Gas, was vielleicht auch mal mehr sein kann als das, was die Städte verbraucht, wird auch heute schon an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgegeben, sodass die auch die Möglichkeit erhalten, da ihren Fußabdruck weiter zu verringern. Das ist das eine. Das andere ist, Luisa hat von so ein bisschen über die Scopes gesprochen, über die verschiedenen Treibhausgastreiber, nenne ich es mal, oder Emissionstreiber, die man hat. Das ist tatsächlich aber auch im Unternehmen ja schon so. Das Thema Lachgas ist eben nicht nur dieses CO2-Thema da, sondern die Prozessemissionen aus dem Abwasserprozess, die muss man auch irgendwie in den Griff bekommen. Und ja, da muss man natürlich sehen, wie kann man auch solche Emissionen, die man nicht so einfach wegbekommt, kompensieren. Also das ist auch intern schon eine gewisse Hürde, dass man mit Strom- und Energiethemen versucht, Emissionsfaktoren, die man hat, in der Anlage zu kompensieren. Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch daran, unsere Lachgasemissionen und Methanemissionen, die vielleicht noch irgendwo da sind, weiter zu verringern, sodass man dann perspektivisch auch wieder die Möglichkeit hat, noch einen größeren Mehrwert zu leisten. Ja, vielleicht wird man dann dadurch irgendwann auch eine Senke statt eine Quelle.
Daniel, du wolltest
was fragen. Ja, wir haben ja schon einige Minuten gesprochen. Ich würde nochmal zum Schluss jetzt auch den Übergang zu IFAD finden. Ne? Das sind ja alles, wenn wir jetzt im Bereich Siedlungswasserwirtschaft sind, relativ neue, innovative Themen, ja, also ich sag mal für den Markt gar nicht, aber bei uns in der Branche, du hast es ja gerade gut beschrieben, ne? Wir waren zuerst nur Konsumenten und so weiter. Welche Themen interessieren euch denn auf der IFAD, ja, wo ihr sagen würdet, oh, die Technologie, die interessiert mich nochmal, vielleicht auch gerade, du hast es eben gerade angesprochen, Energiespeicherung, also was interessiert euch auf der IFAD, wenn ihr zu IFAD fahrt?
Ja, ich kann auch gerne mal anfangen. Also für mich ist auch wichtig, weil das sind jetzt die ganzen großen Themen. Aber was auch aus meiner Sicht wichtig ist, man darf den Blick auch für wirklich effiziente Aggregate nicht vergessen. Also ich sage einfach auch mal, wir setzen ein neues Energiemanagementsystem auf, wo wir auch einfach nochmal auf Einzelverbraucher gucken können. Und da haben wir zwar in der Vergangenheit schon viel gemacht, aber da auch nochmal stärker den Blick zu schärfen, um unsere vorhandenen Emissionen niedrig zu halten auf dem Level, die wir haben. Da müssen wir uns auch immer weiter hinterfragen, haben wir die richtigen Aggregate oder können die noch effizienter sein? Und ich glaube, da bietet die IFAD auf jeden Fall einen guten Ansatzpunkt zu gucken, okay, welche effizienten Lösungen gibt es da, also von den Aggregatenthemen. Und genau, was ich natürlich auch noch interessant finde, weil gerade im Blick auf Simulation, also welche Neuheiten im Rahmen der Simulation gibt es eigentlich? Nicht nur also mit Energie, mit all den Verbrauchern, also kann man da noch Verfahrenstechnik und Energie, aber auch Lachgas stärker mit in die Simulation einbauen. Da ist ja auch, sind ja auch verschiedene Anbieter einfach auf der IFAD, wo man sich auch mal aufschlauen kann, weil wir haben uns auch noch nicht festgelegt, welches, in welchem Modell wir zukünftig arbeiten werden. Wir führen gerade zwei Energie-Softwaren im Unternehmen und am Ende muss man es groß denken. So, das sind so die Treiber, wo ich denke, da bietet die IFAD eine gute Plattform. Und bei Speichermöglichkeiten finde ich eigentlich interessant, auch nochmal zu gucken, okay, Batteriespeicher, gibt es da irgendwie Punkte im Zusammendenken? Ich weiß, dass mal HST irgendwas hatte mit Pumpwerken in Kombination, irgendwie, wie hat sich das da weiterentwickelt, dass man da nochmal so einen guten Impuls mitnehmen kann für mich. Genau.
Ja, ich hatte gestern...
Gibt es das Windrad? Das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ihr ein Windrad bauen wollt. In Paderborn habe ich mal eins gesehen, glaube ich.
Ja, in Hamburg gibt es mehrere sogar.
In Hamburg gibt es mehrere, genau. Mhm. Wann gibt es das Windrad?
Also das Ganze durchläuft jetzt erstmal einen Genehmigungsprozess und dann schauen wir mal, wann wir da starten können.
Was gibt es sonst noch, was ihr umsetzt jetzt? Also PV habt ihr gesagt, Windrad wäre noch Thema, Energie aus Abwasser holen. Mhm. Macht ihr stofflich auch irgendwas? Rückgewinnung von Inhaltsstoffen? Also ich habe zum Beispiel Zellulose auf der letzten IFAD gesehen aus dem Rechen. Sowas zum Beispiel, ist sowas angedacht irgendwie?
Also es ist natürlich super interessant und da muss man ja auch immer gucken, okay, wie gibt es den Markt dafür? Wer mich kennt, weiß auch, dass ich im Rahmen von Trockentoiletten ein Stück unterwegs bin und die Ressourcenorientierung da oder die Kreislaufwirtschaft da als zielführend sehe. Genau, aber da ist ja, also das ist ein Thema, was wir aber einfach als Impulse mitnehmen und dann weiterdenken in dem Sinne. Da ist jetzt immer, das ist ja nicht Hauptaufgabe von uns, sondern das sind ja genau die Ideen, die wir brauchen, um solche Strategien dann neu aufsetzen zu können. Und genau, klar, das sind so Impulse, die man immer wieder mitnehmen kann und auch gucken kann, okay, inwiefern ist das bei uns dann umsetzbar oder nicht. Und
gib uns das nochmal kurz, du hast es jetzt sogar angedeutet kurz. Wer dich kennt, weiß, dass du was mit Trockentoiletten hast. Hat das was mit diesem Holy-Shit-Thema zu tun?
Ja, ganz genau. Ja,
dann nehmen wir uns da nochmal mit, was ist, also das werde ich jetzt auch nochmal angesprochen ganz am Ende, aber du hast es ja jetzt angedeutet, nimm uns nochmal mit, was das ist und wie man das, wo man das findet. Und wir haben nämlich auch schon mal eine Folge über Trockentrenntoiletten gehabt und so. Aber nimm uns da nochmal mit.
Ja, also genau, wir sind ja öffentliche Toiletten, es werden ja überall öffentliche Toilettenkonzepte gemacht und auch die Stadt Köln macht das. Und ja, ich glaube, vor 2 Jahren kam irgendwie mal ein Schreiben auf den Tisch, wo dann gesagt wurde, hier Luisa, guck mal, dass wir da mitmachen. Da ging es nämlich darum, im Rahmen der Steb Köln, und da sind wir, glaube ich, auch bei... in Köln einzigartig, dass wir kommunal gucken, wie wir mit den kommunalen Betrieben zusammen die Wertschöpfungskette von Trockentoiletten umsetzen können. Da ist einmal die AWB mit dabei, die eben Reinigung und Abtransport macht, wir, die die Aufbereitung machen und Holy Shit, also das vertritt die Anastasia Bonder, die eben diese Toilette, Trockentoilette entworfen hat. Und da machen wir uns gerade für die Stadt Köln stark, das Thema ein Stück weit voranzutreiben und bieten eben den ersten Schritt der Hygienisierung auf dem Klärwerk in Langel an. Also da auch Chapeau an das Team in Langel. Die machen einen super geilen Job, dass das auch im Pilotrahmen funktioniert. Und da ist es so, dass wir eben über die Düngemittelverordnung nur im Rahmen von Pilotvorhaben derzeit den Humus, der am Ende daraus entsteht, eigentlich auf Feldern austragen dürfen. Und das ist natürlich so, dass wir da nicht kommunales Abwasser mischen, also es ist ja trocken in dem Sinne und deswegen wird es hygienisiert, sodass auch keine Bakterien mehr drin sind. Und da gab es ein schönes Forschungsvorhaben zirkulierbar, was auch, in dem Zuge bin ich eigentlich darüber gestoßen und habe das Thema mit betreut und oder betreue das Thema gerade mit. Und das ist eben ja eigentlich eine Ressourcenweiterverarbeitung, die wir machen können, gerade im Rahmen der ressourcenorientierten also Sanitärsysteme in dem Sinne. Das so als Ja, Exkurs.
Ja, also wer das mal sehen will, da gibt es einen Film drüber, ne? Da gibt es einen Film drüber, oder?
Ja, genau das. Also die Trockentoilette hier in Köln wurde am gleichen Tag eröffnet wie der Film. Und der Film ist aber unabhängig dieser Trockentoilette in Köln. Der wurde eben von einem Kölner Filmemacher mit initiiert. Und genau, der ist ganz interessant. Obwohl ich da sagen muss, dass die Abwasserbranche nicht ganz so gut wegkommt. Also weil viel aus Amerika da ist, was halt die Klärschlammaufbereitung aufgeht. Und da finde ich halt schade, weil wir als Abwasserbranche machen einen super Job. Und genau, da war ich auch in der einen oder anderen Podiumsdiskussion dabei und habe das auch immer angeklungen, dass in Deutschland das ein bisschen anders läuft als in Amerika.
Okay. Ja, Daniel, hast du zum Abschluss noch, also wer euch trifft, ihr seid auf der IFAD natürlich auch präsent, hoffentlich beide.
Ja.
Wenn man euch einfach bei LinkedIn findet man euch beide, ja,
Ja.
vernetzt euch da einfach mit der Luisa, mit Jonas und trefft euch vielleicht auch wieder, ich sage ja immer allen, Mittwochabend ist bei Abwassertalk Meet and Greet
Ganz legendär,
Standparty.
ja.
Könnt ihr auch natürlich gern vorbeikommen, vielleicht trefft man sich auch alle Gäste da irgendwie, weiß ich nicht. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Daniel hat immer am Ende noch so coole Fragen. Ich weiß nicht, hast du welche vorbereitet?
Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Also, die erste wäre, weil wir es vorhin gerade so kurz angeschnitten hatten, welche Energiespeicherart setzt sich durch?
Da denke ich, das wird wirklich eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also jetzt wieder auf Abwasser- und Kläranlage gedacht. Man kann Klärgas speichern, das geht irgendwie einfach. Das ist ein Behälter, der verbraucht keinen Strom. Batteriespeicher ist aber ebenso Thema bei uns. Und wie gesagt, dieses Gas aufbereiten und ins Netz einspeisen ist eine weitere Möglichkeit, irgendwie das Gasnetz auch als Speicher zu nutzen. Mal sehen, wie lange das Gasnetz noch da ist. Aber ich glaube, da sollte man jetzt gar nicht zu sehr auf ein Pferd setzen. Man kann auch das
Wasserstoff?
Abwasser speichern, ne? Und dann ist auch ein
Wasserstoff?
Energiespeicher. Wasserstoff, wir haben es
Ah.
betrachtet. Es hat in Deutschland ja nicht, jetzt nicht nur jetzt auf Abwasser bezogen, sondern in Summe so ein bisschen nachgelassen, hat man das Gefühl.
Also nicht gut für meine Aktien, die gehen nicht wieder hoch. Okay, gut.
Vielleicht irgendwann,
Vielleicht
ne? Aber
in
auch das sollte man
15
nicht ganz
Jahren
abschreiben.
wieder.
Ich
Genau.
halte lieber noch
Also
ein bisschen.
wir haben es im Backlog, aber passieren es nicht.
Was aber auch ein ganz toller Energiespeicher ist, ist meiner Meinung nach das Abwasser selber nicht in dem Moment nur zu behandeln, wo es anfällt, sondern auch da nicht nur jetzt aus irgendwelchen Reinigungsgründen zu schauen, muss ich es vielleicht zwischenpuffern. Das kann man auch energetisch denken, das Ganze. Ich behandle das Abwasser, wenn die Sonne scheint und die Photovoltaik mir Strom günstig liefert.
Das Netz als
Ja,
Puffer sehen.
es war ganz interessant. Ich war letzte Woche Freitag auf einer Kläranlage. Die macht auch Kofermentation, das hattet ihr auch angesprochen, ne? Also das macht ja praktisch auch die zentrale Fette und so weiter. Und wenn die Vorlagebehälter groß genug sind, ja, kann man die Faultürme so ausnutzen und wie man am besten treibhausneutral agiert. Ich versuche es mal für euch zu
Ist
formulieren.
genau richtig, ist genau richtig.
Da auch noch ein kleiner Lifehack, ne? Also für alle die vielleicht nicht so viel Überproduktion und so weiter haben. Es gibt mittlerweile dynamische Stromtarife. Ne? Abwasser, ne? Und auch gerade Faulung, ne? Kann man dann betreiben, wenn die Stromkosten am höchsten sind. Aber gute Frage, also beziehungsweise ich habe noch eine zweite Frage. Ab welcher Kläranlagengröße würdet ihr eure Gedanken- und Zielkonstrukt, was ihr gerade uns erklärt habt, auf Kläranlagen welcher Einwohnergröße übernehmen?
Also ich glaube, es ist interessant oder auch zu schauen, dass man so ab 120.000 EW, glaube ich, kann es sein. Also sobald man einen Schlammweg mit dabei hat und eine Faulung, kann man das anfangen zu denken und auch zu gucken, inwiefern das da ist. Ich glaube, unter ja 100, also zwischen 100 und 120.000 EW würde ich sagen, könnte man das anfangen zu denken und gucken, inwiefern das umsetzbar ist oder nicht. Also ja, auch schon für ein bisschen kleinere als jetzt Stammheim, weil wir denken es ja auch für eine 120er EW-Anlage, 120.000 EW-Anlage, noch ein bisschen mit und weiter. Und gegebenenfalls kann das auch mit der politischen Entwicklung oder die, so wie es jetzt weitergeht, auch irgendwann also ja, rentabel sein.
Da
Wir
möchte ich
müssen
aber
uns Gedanken ja
ergänzen,
machen,
ne?
ne?
Also da würde ich ja ergänzen, das gilt jetzt für die Gasaufbereitung. Ich glaube, Gedanken darüber machen, wie kann man jetzt energetisch besser werden, was kann man da machen, um auch treibhausgasneutral zu werden, das kann jede Kläranlage machen.
Ja.
Also wenn Platz da ist, Photovoltaik aufbauen oder Energieeinsparmaßnahmen auch weiterhin treiben, irgendwas tun kann jeder. Nur klar,
Ja,
diese
das
ganzen
unterstütze
Synergieeffekte
ich.
zu nutzen, dass dann auch irgendwie Wärmenetze da sind, für die das auch ein nennenswerter Beitrag ist, also diese ganzen Synergieeffekte, da gebe ich Luisa recht, ne? Das ist dann ab einer größeren Klasse erst gegeben.
Wo waren aus Ihrer Sicht die größten Erkenntnisse der letzten 3 Jahre, die er hatte zu dem Thema?
Also meine größte Erkenntnis war irgendwann, hatte ich ja eingangs erwähnt, noch diese Gasaufbereitung und Gasspeicher mit so Excel-Tools irgendwie versucht zu simulieren, haben damit noch eine recht gute Auslegung auch hinbekommen. Aber als dann diese Themen ins Spiel kamen, wie noch mehr Photovoltaik, Windenergie, Wärmepumpe, Batteriespeicher, flexible Strompreise, Bilanzkreise, es wurde so wild, dass da ist die Excel-Tabelle dann irgendwann abgestürzt und nicht mehr mitgekommen. Und das war für uns irgendwie so der Moment, ey, wir brauchen ganz neue Tools. Wir müssen das anders angehen. Wir müssen irgendwie schaffen, das so zu simulieren, dass wir es irgendwie auch trotzdem nachvollziehen, verstehen können. Wir müssen es so aufbereitet bekommen, dass wir auch irgendwie die richtigen Schlüsse und Entscheidungen daraus ziehen können. Das war, glaube ich, so der wichtigste Aspekt in den letzten 3 Jahren. Davor hatten wir ja schon einige Dinge auch ausgebaut, aber wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren wenig neue Projekte in dem Bereich gestartet, sondern wir haben uns eher jetzt drauf gestürzt, ja, das System besser zu verstehen, besser simulieren zu können, strategisch auch zu denken, wie sieht dann auch der Energiemarkt in Zukunft aus und das alles irgendwie in die Berechnung einfließen zu lassen. Ich glaube, das war so, ja, der größte Gewinn der letzten, ja, 2 Jahre, würde ich sagen.
Meine
Ja, Mensch.
Erkenntnis ist eigentlich, dass man umsetzen muss. Also alles, was man gut plant und strategisch ansetzt, da, also wenn man nicht in die Umsetzung kommt oder da langsam ist, dann verläuft sich das und hemmt eigentlich weiter und weiter zu denken und diese positiven Effekte auch zu spüren. Deswegen ist eigentlich für mich also dranbleiben, umsetzen und dann auch weiterdenken. Also niemals aufhören. Immer die Technologie und Impulse von außen mitnehmen, um zu gucken, wie können wir da noch weiter mitgehen.
Das wäre eigentlich ein super Schlusswort, Luisa. Aber ich habe noch eine Frage, weil die passt da auch gut rein. Was sind aus eurer Sicht, beziehungsweise wo sind aktuell ja die größten Konfliktpotenziale? Wir kommen ja praktisch aus der Siedlungswasserwirtschaft, wir wollen das Wasser sauber bekommen. Und jetzt erzählt ihr uns, wir sind auch ta Tatsache nicht nur Kraftwerk, sondern treibhausneutrale Aktivisten.
Ich meine, am Ende muss das Abwasser
Also
sauber
total,
werden,
ich
ne? Das bleibt ja das
jetzt
Hauptziel
alle
unserer
Ohr.
Arbeit, ne? Und es ist natürlich so, wenn ich mehr Strom einsetze, zum Beispiel in die Belebung, in die Belüftung der Anlagen und so weiter, dann wird das Abwasser auch sauberer. Also wenn man wirklich jetzt versucht, mit Machine Learning-Methoden zum Beispiel das Ganze auf Kante zu fahren, könnte das im Zweifel bedeuten, dass man etwas weniger Energie einsetzt, etwas weniger Luft ins Belebungsbecken bringt und der Ablaufwert steigt etwas. Also das ist tatsächlich irgendwie eine Abwägung zwischen Umweltschutz im Sinne von Ablaufwerten und Einleitung in die Gewässer und der Klimaneutralität. Aber da habe ich jetzt auch mit Kollegen aus Trier gesprochen. Also die machen da einiges, ne, mit Machine Learning Methoden. Und bei denen hat sich aber tatsächlich herausgestellt, die haben zwar optimiert, und der Ablaufwert ist besser geworden. Also es muss sich nicht beißen. Es könnte einen Konflikt geben, wenn man es stümperhaft macht. Ich glaube, wenn man es gut angeht, dann kann sich das gegenseitig auch ganz toll ergänzen.
Ich würde
Finde ich schon wieder
dazu
so
noch kurz.
faszinierend. Ich muss da mal kurz rein, weil ich finde das schon wieder so faszinierend. Jonas, du gehst immer sehr, sehr technisch auf die Sachen ein. Das finde ich toll. Also ich versuche nochmal meine Frage so ein bisschen zu präzisieren, ne? Also gibt es auch Konfliktpotenzial so in-house, ja? Weil die einen halt 30, 40 Jahre, ne, mit einer Religion durch die Gegend laufen, Abwasser zu reinigen. Und jetzt werden neue Strategien ausgemacht und dann wird gesagt, okay, ist das wirklich notwendig oder nicht?
Also, ich glaube, in-house gibt es keine Konflikte, weil das ist bei uns einfach ein Unternehmensziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und genau da arbeiten wir eigentlich alle dran, dass wir auch dieses Ziel haben. Natürlich haben wir strategische Zielkonflikte manchmal, was Wirtschaftlichkeit und Also was die Wirtschaftlichkeit angeht, aber ich glaube, das kriegen wir alles geregelt. Wo ich eher den Zielkonflikt sehe, ist außerhalb, also in der Stadt selber, mit anderen, also mit der Energiewirtschaft, mit uns als Abwasserbetreiber, also mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, weil wenn wir all das machen, was wir jetzt gerade vorhaben, wir haben jetzt schon sehr, also die Energieadministration nennen wir das so ein Stück weit, also alle rechtlichen Rahmenbedingungen, die da so dranhängen, ne? Mit CO2-Zertifikate vielleicht auch kaufen und sonstigen Sachen, die darf man nicht unterschätzen. Und das kann ein Konflikt werden. Je größer wir denken, desto mehr administrative Sachen, also Berichtspflichten haben wir ein Stück weit. Und das kann irgendwann vielleicht auch ein Hemmschuh werden, wo ich sage, das muss man mit dem Augenmaß betrachten und auch gucken, wie man das vielleicht mit intelligenten Lösungen gut abgewickelt bekommt. Aber intern glaube ich, dass wir alle das vor Augen haben, dass wir echt nach vorne gucken wollen und die Abwasser oder das Abwasser klimaneutral also reinigen möchten in dem Sinne oder unsere Prozesse auf den Weg bringen, wo wir klimaneutral werden wollen.
Ja, danke. Jetzt seid ihr durch mit den Fragen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, die ihr den Zuhörern mitgeben wollt?
Ja, ein spannendes Feld. Wer noch nicht weiß, wie man ansetzen soll, einfach mal eine Energieanalyse machen, um zu gucken, wie man da eigentlich einen Pack ankriegen kann. Und wer weiterdenken will, genau, es gibt, also Jonas hat es gesagt, Trier ist da weit vorne, Wupperverband, aber auch der Ruhrverband, wir sind weit vorne. Einfach ansprechen, fragen und voneinander lernen. Ich meine, dafür stehen wir als Wasserwirtschaft, dass wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern uns ja immer gut austauschen können. Und da trägt ja auch euer Podcast zu bei. Also von daher auch ein großes Dank an euch.
Danke. Jonas, hast du noch was?
Ja, ich kann auch nur sagen, ne, immer gerne auf uns zukommen. Die letzten 2 Tage war ich auf der Essener Tagung unterwegs. Da hat man sich auch schon wieder ganz toll vernetzt und sich gegenseitig erklärt, was man alles so tun und machen kann. Auch das schätze ich total. Von daher kann ich nur sagen, da ist jeder eingeladen, sich auch mal zu melden und Ideen mit uns auszutauschen.
Vielen Dank an euch. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, ich finde es toll. Müsste ich jetzt noch schnell sagen, ich will eigentlich die letzten Worte, aber ich muss jetzt noch schnell sagen, ich finde es toll, wie sich das so entwickelt, Luisa. Junge DWA, dein Karriereweg begeistert mich auch. Also Leute, engagiert euch auch in der jungen DWA, ja, und vernetzt euch, das bringt auch immer gut. Und Jonas, zu dir muss ich sagen, ein Wirtschaftsingenieur mit dem richtigen Mindset, ja, kann Welten bewegen, von daher... Super. Leute, Hunter Ray, das Wasser fließt immer bergab.
Ciao.
Ciao. Tschüss, macht's gut.